Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Klaus Pokatzki.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Stunde. Gleich zwei Gäste darf ich heute nämlich begrüßen und dann betätigen sich beide auch noch als Muralisten. Also Muralisten mit U. Die Muralisten stecken da vielleicht im Herzen auch noch drin. Ich gestehe, ich kannte dieses Wort noch nicht, bevor ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe. Nun begrüße ich aber im Studio in Halle Hendrik von Busse und Danilo Halle. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Hallo.
Sie sind beide also Muralisten und dahinter verbirgt sich im Wesentlichen, dass Sie Wandmaler sind. Zurzeit bemalen Sie 4 Hochhäuser in einer Hallenser Plattenbausiedlung. Sind Sie denn völlig schwindelfrei?
Wir haben inzwischen tatsächlich etwas Erfahrung, sodass wir uns eine Schwindelfreiheit antrainiert haben. Für mich persönlich ist es so, dass ich tatsächlich etwas unter Höhenangst leide und auch über den Winter, dass sich immer wieder ein bisschen einstellt, aber spätestens nach den ersten 3 Tagen im Sommer, wenn es wieder an die Malprojekte geht und wir uns auf Gerüsten oder Hebebühnen befinden, verschwindet das auch relativ schnell wieder.
Wie kriegen Sie das weg?
Es gibt ja da gar nicht viele Optionen.
da muss man durch.
Genau.
Und was haben Sie genau gemalt bisher?
Bei den 4 Hochhäusern war das Besondere, dass es sehr, sehr verschiedene Sichtachsen gibt, aufgrund dessen, dass eine Schnellstraße da vorbeigeht und auf der anderen Seite Menschen in sehr enger Nähe zu den Häusern wohnen. Und deswegen haben wir eigentlich, bevor wir angefangen haben, zu überlegen, was wir da dran malen, eine Sichtachsenstudie gemacht, um zu schauen, was für unterschiedliche Perspektiven es eben auf diese Häuser gibt, und sind dann auf ein Konzept gekommen, wo wir unterscheiden zwischen monumentaler Sichtachse und menschlicher. Was bedeutet, dass man von sehr weiten, auch wenn man mit dem Auto sehr schnell daran vorbeifährt, große, leicht erkennbare Elemente hat. Wir hatten auch das Ziel, diese, ich sag mal, sehr brutale Architektur des Sozialismus etwas aufzulösen. Das war ein Wunsch der Bevölkerung, mehr Luft da reinzubekommen. Und haben dann eben sehr, sehr große architektonische Elemente gemalt. Und auf der anderen Seite im nahen Bereich, vor allen Dingen in den Erdgeschossen, menschengroße Figuren, die wir vorher in einer Beteiligungswerkstatt, in einer Art Sommerfest, tatsächlich mit Bewohnerinnen und Bewohnern nachgestellt haben. Also wir hatten einen Fotografen dabei und haben dann Freiwillige gebeten, quasi mit uns bestimmte Situationen nachzustellen, und haben die dann abstrahiert auch an die Wände gebracht.
Hendrik von Busse und Danilo Halle, die seit Jahren mit künstlerischen Mitteln den Problemkiez frei im Walde in Halle verschönern. Hendrik von Busse, Sie sind Diplom-Ingenieur, Stadt- und Raumplaner, geboren in Darmstadt, aufgewachsen in Erkrath im Rheinland. Wie kommt jemand, ein solcher, ich sage jetzt mal mit den alten Stereotypen, Wessi, da nach Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt?
Ich bin für mein Studium damals nach Dortmund gezogen, ein Studium der Raum- und Stadtplanung. Und auch dort haben wir uns schon viel innerhalb des Studiums mit der Revitalisierung von Brachflächen beschäftigt, weil der Ruhrpott ja einem starken Industriewandel unterlag. Viele von den alten Stahlwerken und Zechen mussten umgenutzt werden oder es mussten neue Nutzungen gefunden werden für diese. Und da habe ich auch schon die Freiraumqualität von solchen brachliegenden Flächen kennengelernt und auch diesen Experimentierfaktor für neue städtebauliche oder kreative Experimente. Dann habe ich mich privat auch sehr für Street Art und Graffiti interessiert, und auch dafür waren diese ganzen Brachflächen natürlich ein toller Ort. Und später im Studium stellte sich heraus, dass durchaus durch Street Art und Graffiti gerade in leerstehenden Flächen oder Städten große Potenziale zu sehen sind, also man dort kreative Impulse setzen kann. Um das zu vertiefen, diese Studien, was Street Art und Graffiti jetzt wirklich in schrumpfenden Städten bewirken kann, habe ich mich dann am Ende des Studiums entschlossen, eine Großstadt auszusuchen mit maximal großem Leerstand, um dorthin zu gehen und mit der Bevölkerung und allen Interessierten zu versuchen, alles anzumalen, um so stagnierende Stadtteile wiederzubeleben. Damals gab es dann von meiner Seite einen Anruf beim Bundesamt für Statistik. Die haben mich dann weitergeleitet an eine Quelle, welche besagte, dass Halle an der Saale die leerstehendste Großstadt 2010 war. Und so führte mein Weg dann nach Halle, um hier das Experiment zu starten.
Und Danilo Halle, Sie sind in diesem Ort geboren. Sie tragen den Namen nicht als Künstlernamen, das ist wirklich Ihr Geburtsname. Sie sind Kulturpädagoge und bildender Künstler. Haben Sie denn als Kind dieses alte Plattenbauviertel, was jetzt gerne ja als Problemkiez bezeichnet wird, frei im Walde schon betreten oder dann großen Bogen drum gemacht?
Tatsächlich kannte ich den Stadtteil gar nicht. Frei im Felde hinterm Bahnhof war für uns immer wirklich wie so ein schwarzer Fleck, obwohl Halle eigentlich relativ klein ist und man in seiner Jugend aufgrund von unterschiedlichen Gründen eigentlich in jeden Stadtteil kommt, war das wirklich tatsächlich ein Gebiet, in dem es irgendwie nie was gab, was uns da angezogen hat. Und ja, tatsächlich war auch der Moment, wo die Freiraumgalerie damals losging, Anfang 2012, mit einem kleinen Starter-Event.
Die Sie beide gegründet haben, müssen wir dazu sagen. Da kommen wir dann später noch im Detail zu.
Ja.
Also 2012.
Genau, tatsächlich war ich gar nicht Gründungsmitglied, sondern bin ein kleines Stückchen später dazugekommen und habe dann, als 2012 schon der erste Event lief, quasi die ersten Aktionen live vor Ort in diesem Stadtteil gesehen und war tatsächlich super fasziniert und durch diesen Leerstand, den es in diesem alten Gründerbauviertel gab, auch super krass angezogen und es hatte eine total inspirierende Wirkung auf mich.
Wie sah das denn damals aus? Wie haben wir uns das vorzustellen?
60% leerstehende Gebäude. Also viele haben gesagt, also meine Oma zum Beispiel, dass es eben ein, kein schöner Stadtteil ist, der ja negative Stimmung bei Menschen erzeugt. Und für mich und ich glaube für viele war das aber genau das Gegenteil. Also es war ein Stückchen Freiheit und Möglichkeit, Experimente zu machen in leerstehenden Gebäudeteilen, eben Ausstellungen oder Interventionen zu machen, auf Brachflächen Konzerte zu geben und so weiter und so fort.
Und wie sieht das Ganze heute aus?
Ja, inzwischen hat sich der Stadtteil sehr stark gewandelt. Also es gab da verschiedene Phasen. In den ersten 2 bis 3 Jahren nach unseren Aktivitäten wuchs einfach die Galerie. Sprich, es wurden immer mehr leere Häuser gestaltet und es wurden immer mehr Wände eingerichtet, die alle Menschen mitgestalten wurden. Es war also eine sehr bunte Erscheinung. Dann kamen auch immer mehr private Eigentümer von bewohnten Häusern auf uns zu, die gemerkt haben, okay, Streetart und Graffiti kann tatsächlich ja auch positiv wirken oder bringt auf einmal Leute hier hin und sind dann auch mit aufgesprungen. Haben also nicht nur, dann haben wir nicht nur Leerstand gestaltet, sondern auch bewohnte Häuser. Und dann kam irgendwann die Stadt auch in Zugzwang, sich mal darum, dieses Viertel Gedanken zu machen, was bislang keinen Plan hatte, und hat ein bürgerschaftliches Quartierskonzept in Auftrag gegeben, was wir mit der Bevölkerung erstellt haben. Und darauf fußen sind dann auch einige Gestaltungsmaßnahmen auf Brachflächen entstanden, die zum Beispiel Spielplätze oder Plätze zum Verweilen eingerichtet haben. Es wurden also jetzt neben den Wandbildern auch noch städtebauliche Maßnahmen dort etabliert, die einfach die ganze Lebensqualität und die Infrastruktur da verbessern. Man muss aber auch sagen, dass so viele Menschen durch unsere Aktivitäten auf dieses Viertel aufmerksam geworden sind, dass es auch einen hohen Zugzug gibt, also viele Menschen dorthin ziehen und dementsprechend auch eine starke Sanierungswelle dort stattgefunden hat. Es ist also so, dass einige von unseren Wandbildern, die wir ganz am Anfang gemalt haben, inzwischen auch schon verschwunden sind und die Erscheinung sich insofern ändert, dass dort jetzt ganz normal gedämmte und sanierte Häuser jetzt wieder das Straßenbild prägen.
Wenn Sie sagen, Henrik von Busse, Sie haben gestaltet, das heißt, Sie haben einfach die Wände bemalt.
Ja. Wir haben die Wände bemalen lassen. Wir haben also sowohl Künstler aus dem In- und aus dem Ausland dazu geholt, die auch Muralisten sind oder Street Artists. Aber für uns war es auch besonders wichtig, jedem, der in dem Viertel wohnt, klar zu machen oder die Chance zu geben, sein Viertel mitzugestalten, weil das halt nur in solchen, ich sag mal in Anführungsstrichen, desolaten Zuständen möglich ist.
Also die Bewohner sollen da selber mitmalen.
Jeder, unabhängig von Alter, Geschlecht oder auch Vermögen, also Qualifikation, ob er nun malen kann oder nicht, sollte die Chance haben, in diesem Viertel mitzugestalten und hat diese auch erhalten.
Haben da nicht manche Leute Sie am Anfang vielleicht verrückt erklärt?
Als verrückt kann man, also auf jeden Fall gab es auch durchaus etwas Widerstand, weil Graffiti und Streetart auch immer noch einer starken Stigmatisierung unterliegt und dieses Viertel hatte damals durchaus Probleme mit illegalen Drogenhandel, mit Prostitution und es wurde vermutet oder es gab eine wachsende Angst in der Bevölkerung, dass der Einsatz von Streetart und Graffiti diese Probleme wiederbringt oder sogar verschärft.
Und wie haben Sie die Leute dann wirklich überzeugen können?
Das Wichtigste ist einfach immer eine Ansprechperson da vor Ort zu haben. Die Menschen wollen jemanden zum Reden haben. Wir haben uns also jeglichen Beschwerden und Ängsten gestellt, haben unseren Kontakt immer weitergegeben, haben öffentliche Diskussionsrunden auch mit Vertretern der Stadt, mit uns selbst und auch mit der Bevölkerung organisiert, um auf die Bedürfnisse einzugehen. Und wenn man dann im persönlichen Kontakt mit der Bevölkerung ist, merkt man auch, dass die Ängste oder die Frustration teilweise aus ganz anderen Ecken kommen und gar nicht jetzt direkt mit Streetart und Graffiti zusammenhängen, sondern oft einfach mit der langen Vernachlässigung, die dieses Viertel erfahren hat.
Sie haben schon angesprochen, Erfahrung mit Sprayen, aber wer von Ihnen beiden hat denn die längere Erfahrung im Sprayen?
Ich glaube, ich habe ein bisschen länger gemalt
als Danilo Haller.
Ja. Können das mal testen?
Genau, jetzt können wir leider nicht sehen, weil Sie ja zugeschaltet sind. Aber wann ging das bei Ihnen los? Wie alt waren Sie?
Ich glaube tatsächlich sehr früh, weil mein Opa hat mir mein erstes Graffiti gemalt und dann, ja, in der Schulzeit, so mit 13.
Der Opa hat das gemalt, das heißt, der war dem offen gegenübergestellt.
Ja, der war Kunstlehrer und fand das tatsächlich auch sehr schön, wie man mit Buchstaben, Kalligraphie und Typografie eben auch schöne Sachen machen kann.
Und wo haben Sie dann angefangen zu sprayen?
Ich glaube, mein erstes Bild habe ich tatsächlich in einer Brache auch gemalt, ja, in so einer leerstehenden Industriebaracke. Steht leider heute nicht mehr. In Halle werden ja sehr viele von den schönen alten Industriebauten weggerissen. In meiner Jugend gab es davon noch eine ganze Menge.
Also geboren sind Sie 1988, das heißt so, da konnten Sie dann nach der Wiedervereinigung vielleicht schon mit anderen Freiräumen, ich weiß nicht, wenn Sie das zu DDR-Zeiten gemacht hätten, da wäre wahrscheinlich gleich die Polizei aufmarschiert.
Gut möglich, ja.
Und wie ist das bei Ihnen, Hendrik von Busse? Wann haben Sie als Kind auch schon so leichte künstlerische Erfahrungen gehabt?
Ich war begeistert einfach im ganz normalen Malen und Zeichnen und habe mit Graffiti so eigentlich erstmal wenig am Hut gehabt, habe mich aber sehr für die Hip-Hop-Kultur interessiert. Heißt, ich habe eigentlich hauptsächlich mit vielen Freunden in Erkrath Hip-Hop-Musik zelebriert und auch selber gemacht. Als ich dann in meinem Studium nach Dortmund gekommen bin, habe ich mich dann, wie es so ist, auch schnell mit anderen Hip-Hop-affinen Menschen aus dem Studium zusammengetan. Und erst diese haben eigentlich selber auch das Element der Hip-Hop-Kultur Graffiti selber ausgeübt und haben mich deswegen dementsprechend auch mitgenommen. Und erst durch die habe ich dann überhaupt im zarten Alter von schon 19 Jahren dann mit dem Graffiti-Malen angefangen, ebenfalls auf irgendeiner Brachfläche zwischen Dortmund, Ewing und Lünen.
Sie sind Jahrgang 1986, das war dann 2005. Als Sie dann später, ja, das im Grunde zu Ihrem Lebenswerk in Halle, in diesem sogenannten Problemkiez frei im Felde gemacht haben, was haben Ihre Eltern denn dann dazu gesagt?
Die fanden es erstmal sehr gut, dass meine privaten Interessen auch mit meinen beruflichen Anforderungen irgendwie übereinkommen. Früher fanden sie es natürlich erstmal Graffiti nicht gut, wegen diesen vielen illegalen Aspekten, die auch kritisch betrachtet werden müssen, haben aber gerade durch meine Arbeit in Halle ganz stark ihr Bild über Streetart und Graffiti verändert und kennen sich jetzt darin tatsächlich auch ein bisschen aus und sind dann auch selbst nach Halle gekommen, um unsere Aktivitäten zu unterstützen und ja, so ein bisschen mit einzutauchen in diese Welt der Farben und der Mitgestaltung.
Und wer von Ihnen beiden kann jetzt mein Bild von Graffiti mal ändern? Wann ist Graffiti Kunst und wann ist das einfach nur zerstörerische Schmiererei?
Das ist eine super schwierige Frage. Ich glaube, das ist auch eine sehr individuelle Frage, weil, also wenn ich jetzt durch die Straßen laufe und einen ganz einfachen Schriftzug, also einen Tag an irgendeiner Hauswand sehe, kann ich dem, glaube ich, sehr, sehr viel mehr abgewinnen als ein Großteil der Menschen. Also ich sehe auch in einem einfachen Schriftzug einen ästhetischen Anspruch oder es muss vielleicht gar kein ästhetischer Anspruch, sondern ein individuelles Zeichen sein, was mir auf jeden Fall sehr viel gibt oder auch sehr, sehr viel mehr gibt im öffentlichen Raum als viele andere Sachen, die einfach im öffentlichen Raum gebaut oder gemacht werden. Ich glaube, generell kann man sagen, dass das Graffiti eben in der Kunstszene absolut etabliert ist. Es gibt ja inzwischen ganz viele Ausstellungen und ja, etablierte Künstler und Künstlerinnen, die davon leben und die sich auch offiziell als Graffiti-Artists bezeichnen. Und illegal ist es halt, solange man das Eigentum von anderen Menschen damit beschädigt.
Wenn Sie jetzt durch irgendeine andere Stadt kommen und Sie sehen da so Graffitis, so Wandgemälde, wie können Sie ganz schnell erkennen, ob das Qualität hat, künstlerische Qualität oder nicht? Woran macht sich das deutlich?
Unterschiedliche Aspekte. Also bei Wandbildern gibt es, glaube ich, verschiedene Ebenen von der rein handwerklichen Technik, also wie etwas wirklich ausgeführt ist, also wie Flächen einfach tatsächlich sauber ausgemalt sind oder wie gerade Linien sind und so weiter oder Übergänge eben weich sind. Es gibt aber auch die Ebene des Inhalts. Es gibt natürlich viele Wandbilder, die sehr beliebig sind. Auch wir haben in freiem Felde natürlich gerade am Anfang auch sehr viele Bilder organisiert, wo wir wussten, dass das Menschen gefällt, um einfach auch den Zugang zur Bevölkerung zu bekommen. Ich persönlich mag aber auch tatsächlich sehr kritische Wandbilder, also die mit einer politischen Message oder ja, vielleicht auch tatsächlich bei manchen Menschen Ekel oder irgendwas Negatives auslösen. Und bei Graffiti gibt es auch ganz unterschiedliche Ansätze, ja, die von Qualität zeugen. Manche malen tatsächlich sehr unsauber, können aber trotzdem durch einen ganz, ganz besonderen Strich oder durch eine besondere Buchstabenkombination auch absolut hochwertiges Produkt erzeugen.
Daniel Rahl, Sie bezeichnen sich selber als Fassadenmaler. Was haben wir denn darunter zu verstehen?
Ja, also diese Begriffe, wie man sich immer bezeichnet, die verändern sich auch stetig. Ja, also früher waren wir einfach Graffiti-Maler und irgendwann haben wir eben angefangen, große Wände zu bemalen. Ich sag, vor 6, 7 Jahren wurde dieses ganze, ja, Spektrum eher so als Urban Art bezeichnet, was sich aus der Street Art entwickelt hat. Und aktuell ist der Begriff Muralismus eben sehr, sehr am Kommen oder am Wiederkommen. Und auf Deutsch würde ich es einfach einmal als Fassadenmaler oder Fassadengestalter bezeichnen. Und das meint einfach, dass wir gerne große Wände anmalen.
Henrik von Busse, Sie haben Ihre Diplomarbeit ja geschrieben über urbane Kunst in einer schrumpfenden Stadt. Was fasziniert Sie so an urbaner Kunst, die also jeder sehen kann und die nicht nur einfach so in so einem klassischen Museum ausgestellt ist?
Damit haben Sie eigentlich schon den Punkt genannt, nämlich dass jeder einen Zugang dazu hat, dass es in der Öffentlichkeit zu sehen ist und man ohne die Barriere Eintritt zu bezahlen oder sich in so eine etablierte Institution wie ein Museum zu begeben, irgendwie mit dieser Kunst konfrontiert wird. Auch diese Eigendynamik der urbanen Kunst hat mich fasziniert. An einem Tag ist etwas nicht da und am anderen Tag sind auf einmal Zeichen oder Bilder da, die diese Sehgewohnheiten von Menschen einfach verändern oder die einen überraschen und tatsächlich auch für sehr viel positive, überraschende Gefühle sorgen können. Für mich als Stadtplaner war es auch wichtig, zu beobachten, wie urbane Kunst dem öffentlichen Raum eine Bedeutung wiedergibt, nämlich dass sich Menschen über den öffentlichen Raum unterhalten, dass Menschen schockiert sind, andere Menschen erfreut, Menschen sich beschweren und vor Bildern diskutieren überhaupt, ob sowas da sein darf, ob das Kunst ist oder Schmiererei. Das alles ist für mich ein großartiger Wert dieser urbanen Kunst, die den öffentlichen Raum wieder in den Vordergrund oder in den Fokus rückt und dazu beiträgt, dass Menschen in diesem Raum auch wirklich agieren oder sich darüber austauschen.
Und Sie, Herr von Busse, Sie haben da auch so eine kleine familiäre Beziehung zu, auch zu dem Wort, richtig?
Zu dem Wort Muralismus?
Ja, es kommt ja aus dem Spanischen, wenn ich das sehe, in Mexiko entstanden und Sie haben familiäre Beziehung nach Südamerika?
Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen.
Genau.
Ja, tatsächlich ist der Muralismus im Begriff in den 1920 etwa gegründet worden, nach der sozialistischen Revolution. Meine Mutter ist damals, als sie noch sehr jung war, mit ihren Eltern ausgewandert in der Nachkriegszeit, nämlich nach Venezuela und dort auch aufgewachsen und dort auch geprägt worden und erst Mitte in ihren 20ern wieder nach Deutschland zurückgekehrt.
Sind Muralisten oder seit wann sind Muralisten ein Phänomen in Deutschland?
Also der Muralismus, wie gerade schon erwähnt, ist ja aus dem Sozialismus hervorgegangen. Der Sozialismus hat also Wandbilder instrumentalisiert, um der Bevölkerung, die oft auch nicht lesen und schreiben konnte, die neuen Werte und Ideologien des Sozialismus näher zu bringen. Und das in monumentalen Wandbildern und auch, um sich nach außen hin avantgardistisch zu zeigen. Dieses in Mexiko begründete Phänomen wurde auch in anderen sozialistischen Staaten übernommen. Und dementsprechend auch in der ehemaligen DDR. Tatsächlich hat die DDR auch Muralisten hervorgebracht, die sogar von den Altmeistern wie Diego Rivera in Mexiko gelernt haben und dann auch sozialistische Wandbilder auch im Auftrag des Staates in der DDR umgesetzt haben, auch in Halle an der Saale. Allerdings muss man da schon von einer neuen Welle des Muralismus sprechen, denn auch wenn er sozialistisch geprägt war, war der DDR-Muralismus um ein paar andere Motive bereichert. Er kam nämlich erst später, nicht in den 20ern, sondern eher dann in den 60ern. Und dort wurde ganz stark in den Wandbildern der sozialistische Vorstoß ins Universum durch die Raumfahrt und durch die Energiegewinnung durch Atomkraft thematisiert.
Und jetzt müssen wir noch mal eins beschreiben, weil Sie haben schon mehrfach das Wort gesagt. Für Sie ist das die größte Selbstverständlichkeit, für mich nicht und für ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer sicherlich auch nicht. Was genau ist jetzt Street Art?
Also die Street Art ist aus dem Graffiti entsprungen und bezeichnet auch die Anbringung von Bildern im öffentlichen Raum. Bei der Street Art ist es oft so, dass es nicht nur Buchstaben sind, was hauptsächlich Graffiti ausmacht, sondern oft figürliche Inhalte. Es gibt eine größere Vielfalt an Techniken. Es wird mit Postern gearbeitet, mit Aufklebern, mit temporären Installationen. Und die Street Art widmet sich oft, nicht immer, aber oft der Entfremdung des öffentlichen Raums. Es werden also Elemente der Architektur genutzt und umgestaltet. Aus Rissen in der Wand entstehen Bilder, die werden in Bilder eingebaut. Aus Ecken oder irgendwelchen Winkeln werden quasi entstehen Motive, die die gegebenen architektonischen Zustände zu einem neuen Bild formen.
Und das muss ich jetzt auch ganz naiv fragen, das kann ich ja nicht an irgendjemanden verkaufen, wie ich also hier irgendwelche dollen Gemälde bei Auktionen für 100.000 oder Millionen verkaufen kann. Gehört dieser Aspekt des Nicht-Kommerziellen also unbedingt dazu?
Das ist ein Grundsatz der Street Art, mit der sie sich selber auch legitimiert und auch oft von dem etablierten Kunstmarkt absetzt, auch mit dem Anspruch, die Kunst jedem zugänglich zu machen, aber auch zu malen, worauf man selber Lust hat und deswegen nicht den ganzen Aushandlungsprozess durchzumachen, der halt oft bei Kunst im öffentlichen Raum oder auch bei künstlerischen Auftragsarbeiten sonst eine Rolle spielt.
Wobei sich das tatsächlich auch stark weiterentwickelt hat, also aktuell ist Street Art auch ein Begriff in der kommerziellen Kunstszene geworden und es gibt richtig große Kunstmessen, wo Street Art oder zumindest mit dem Begriff gearbeitet wird, wo sozusagen Leute, die auch quasi auf der Straße Street Art gemacht haben, jetzt in einem, ich sag mal, modernen Kunststil und verschiedenen Techniken, wie zum Beispiel mit einer Sprühdose oder mit Schablonen arbeiten, auf Leinwänden arbeiten und das auch als Street Art verkauft wird.
Das wiederum führt zu einer sehr starken kritischen Auseinandersetzung mit Street Art. Es gibt viele wissenschaftliche und künstlerische Beiträge, die diese Entwicklung von Street Art kritisieren, weil es von der Straße in die Galerie gebracht wird und damit ganz viele wesentliche Aspekte der Street Art verloren gehen und von einer Kommerzialisierung gesprochen wird.
In Halle haben Sie ja jetzt auch die nötige Anerkennung durch die Stadtverwaltung, die Kommunalpolitik erfahren, wo Sie den Auftrag bekommen haben, Ihr bürgerschaftliches Quartiersmanagement zu entwickeln. Was wäre denn so Ihre wichtigste Forderung an Kommunalpolitikern auch in anderen Regionen?
Kunst im öffentlichen Raum fördern, die nicht unbedingt einem, sage ich mal, zu hohen Standard entspricht. Also was wir versucht haben, ist allen Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr eigenes Stadtviertel mitzugestalten. Ob das zum Beispiel durch legal aufgestellte Wände ist, wo man quasi einfach ungefragt malen kann oder eben durch tatsächlich die Möglichkeit, auf einem Gerüst seine Fassade anzumalen. Also es muss nicht unbedingt immer die Förderung geben, um Graffiti zu entfernen. Ich würde es spannender finden, wenn es die Förderung gibt, Kunst im öffentlichen Raum zu fördern.
Sie haben da öffentliche Festivals veranstaltet. Sie haben ja, das ging schon an, organisieren müssen, 80 Wandgemälde, die Bewohner von Frei im Felde dann gemalt haben. Das haben Sie alles mit ein paar Leuten auf die Beine gestellt. Gab es da nicht auch mal Zeiten, wo Sie sich gesagt haben, das kriegen wir gar nicht mehr hin alles?
Absolut. Also ich glaube, gerade nach den ersten 3 Jahren, wo das alles auch wirklich auf ehrenamtlicher, freiwilliger Basis passiert ist, sind wir auch ab und an mal in ein, ich sag mal, emotionales Loch gefallen, wo es auf der einen Seite immer einen sehr, sehr großen Zuspruch gab von, ob das Familie oder eben Außenstehenden war, wir aber selber, glaube ich, für uns gar nicht definiert haben, was unser langfristiges Ziel ist, sondern immer nur von Jahr zu Jahr gedacht haben und auch immer nur Projekt orientiert gearbeitet haben, ohne eine, ich sag mal, finanzielle Grundlage auch zu haben oder ein langfristiges Ziel. Und das haben wir aber seit jetzt auch inzwischen 3 Jahren, glaube ich, auf einen sehr guten Weg gebracht, haben aus diesen ehrenamtlichen Zeiten auch unsere Freiberuflichkeiten begründet und inzwischen auch verschiedene Rechtsformen gegründet, mit denen wir eben versuchen, unsere Sachen professionell zu machen und auf der anderen Seite trotzdem genauso viel Spaß zu haben und den guten Sinn der Sache nicht zu verlieren.
Und im Deutschlandfunk Kultur Danilo Halle und Henrik von Busse. Anfangs konnten Sie all die wunderbaren Sachen, die Sie inzwischen hier beschrieben haben, ja aus Lust und Leidenschaft machen. Können Sie inzwischen auch davon leben?
Ja, wir können davon leben.
Ja, dann wollen wir jetzt aber Details. Also, das Unternehmen Freiraumgalerie wurde gegründet von Henrik von Busse. Sie stießen kurz darauf dazu, nach der Gründung. Danilo Halle, wer erklärt mir jetzt, was dieses Unternehmen Freiraumgalerie genau macht?
Wir bearbeiten eigentlich so 4 Bereiche. Wir bezeichnen das als Urban Art, Urban Development, Urban Education und Urban Science. Und kurz gefasst bedeutet das, dass wir Stadtentwicklungskonzepte machen, wobei da immer ein kreativer Ansatz oder hauptsächlich Beteiligung für Bevölkerung beinhaltet ist. Urban Art meint alle unsere künstlerischen Aktionen, die von kleinen Auftragsarbeiten an Mauern bis hin zu architekturbezogener, hochwertiger Kunst reichen. Urban Education ist ein Bereich, den wir seit Jahren verfolgen und jetzt weiter ausbauen wollen, heißt Workshop und Bildungsangebote für Schulen oder jeglichen Menschen, der Lust drauf hat. Und Urban Science meint die Evaluierung und die wissenschaftliche Begleitung dieser Projekte.
Und da kann jeder Ihnen Aufträge erteilen?
Jeder kann das theoretisch tun.
Genau. Rein theoretisch, jetzt sagen Sie theoretisch. Das heißt, klingt so, also manche Aufträge nehmen Sie vielleicht nicht so gern an.
Sicherlich, wenn es darum geht, sehr, sehr großflächige kommerzielle Werbung im öffentlichen Raum zu gestalten, wie es in Berlin gerade auch Trend wird, würden wir wahrscheinlich absagen, ja.
Aber so gemeinnützige Stiftungen, mit denen Sie, glaube ich, schon Erfahrung haben, die nehmen Sie gerne.
Absolut, genau. Es kommt immer natürlich auf den Stiftungsinhalt an und ob sich das mit den Projektzielen deckt. Wir haben natürlich auch ganz bewusst auch mit großen Stiftungen Kooperationen angestrebt, um eben gerade in freiem Felde, was die Sicherung von Immobilien angeht, auch wirklich langfristige Perspektiven zu schaffen, weil wir am Schluss natürlich keine Möglichkeiten haben, wirklich Gebäude und Immobilien selber zu kaufen.
Wie groß ist denn überhaupt so die Gefahr, dass das, was Sie da jetzt an Kunst schaffen, irgendwann doch kommerzialisiert wird?
Also die Gefahr ist da, hat aber ganz viele verschiedene Ebenen. Also eine Gefahr der Kommerzialisierung von urbaner Kunst ist natürlich die Aufwertung. Das ist gleichzeitig ein Potenzial, die Aufwertung von Stadtvierteln durch Kunst, wie auch eine Gefahr, wenn dadurch ein Viertel so attraktiv wird, dass es tatsächlich so viele Menschen anzieht, dass auf einmal eine Konkurrenz um Wohnraum entsteht und die Mietpreise so weit steigen, dass Künstler oder Alteingesessene diesen Ort wieder verlassen und oder verlassen müssen. Und dann ansonsten gibt es die Gefahr der Kommerzialisierung, dass diese urbane Kunst natürlich erstmal von den Künstlern umsonst für jeden draußen gemacht wird. Das ist ein Grundsatz. Dann gibt es aber wieder Firmen, Unternehmen oder private Leute, die diese Kunst fotografieren und tatsächlich Produkte damit vermarkten. Entweder ihre Stadt oder halt irgendein Produkt, was sie entwickelt haben aus Mode, Lifestyle oder sonstigen Richtungen.
Ihr derzeitiges Hochhausprojekt in Frei im Felde, wann sind Sie damit fertig?
Wir haben im letzten Jahr 2 Hochhäuser gestaltet. Beenden jetzt gleich im Anschluss der Sendung die Arbeiten daran und werden im Spätsommer nochmal 2 Hochhäuser gestalten, die bis zum Ende des Jahres fertiggestellt werden sollen, sodass das Ensemble aus 4 Hochhäusern, deren Motive auch eine zusammenhängende Geschichte ergeben, dann in diesem Jahr fertiggestellt wird.
Und wie sieht das dann genau aus, wenn ich also daran vorbeifahren sollte? Wie wirkt das auf den ersten Blick auf mich?
Wenn Sie daran vorbeifahren, sind Sie, wie Danilo Halle schon beschrieben hat, in der monumentalen Sichtachse. Also dort sehen Sie große Elemente an den oberen Teilen der Gebäude, die Ihre Aufmerksamkeit definitiv wecken werden, weil Sie etwas erkennen und damit auch schon was anfangen können mit diesen großen Elementen, ohne aber ganz genau zu wissen, was das oder wie diese ganze Geschichte und die ganzen Motive zusammenhängen. Die gesamten Zusammenhänge des ganzen Wandbilds kommen Ihnen dann erst, wenn Sie vom Vorbeifahren irgendwo parken und dann aussteigen und sich zu den Hochhäusern begeben, um zu sehen, wie diese monumentalen Elemente, die oben schon auf Sie wirken, mit der gesamten Geschichte und den kleinteiligen Situationen, die sich in der menschlichen Sichtachse befinden, zusammenhängen.
Henrik von Busse, Sie sind ja mehr vom Studium, also ja, von der Theorie in diese Praxis reingestiegen. Wie schwer war da für Sie der Schritt?
Ich würde sagen, dass der nicht so schwer war und ich auch gar nicht so von der Theorie in die Praxis eingestiegen bin, sondern meine theoretischen Grundlagen im Studium waren kreative Stadtentwicklung, viel Partizipation, viel diese Revitalisierung von Brachflächen und Zwischennutzungen, während meine privaten Interessen viel selber gestalterisch, künstlerisch waren und sich zum Ende des Studiums eigentlich meine private Praxis mit meiner beruflichen Theorie vermischt hat und dann auch Anklang gefunden hat, auch im Studium und bei den Professoren, dass dieses beides durchaus zusammen funktionieren kann.
Daniel Halle, dann werde ich jetzt wahrscheinlich auch wieder korrigiert, wenn ich Sie mehr so in diese Rolle des Praktikers rücke, weil Sie dann wahrscheinlich auch sagen werden, dass Sie auch mit Theorie zu tun hatten. Also frage ich jetzt einfach mal, Daniel Halle, was haben Sie beide voneinander gelernt?
Ich glaube, eine ganze Menge. Ich glaube, vor allen Dingen alles auf menschlicher Ebene, diese ganze handwerkliche Komponente, also wie wir quasi ins Fassadenmalen gekommen sind, das, glaube ich, einfach parallel passiert. Aber wenn man sich vorstellt, dass man 3 Jahre wirklich ehrenamtlich, aber eigentlich hauptberuflich zusammenarbeitet, dann muss man auf jeden Fall lernen, zusammen zu kommunizieren. Man muss lernen, einander zu vertrauen und man muss auch lernen, quasi tatsächlich für den anderen auch immer da zu sein. Und die ersten Jahre haben dieses Kernteam auch so krass zusammengeschweißt, dass ich glaube auch, dass der Hauptgrund ist, dass es uns jetzt nach 7 Jahren immer noch gibt und tatsächlich der Weg nach oben hin sehr offen ist.
Vor mir liegt ein gefühlt mehrere Kilo schwerer, beeindruckender Bildband von Ihnen beiden, Henrik von Busse und Danilo Halle. Das Buch verkaufen Sie wirklich für nur 19,90 Euro?
Tatsächlich kann man das für diesen super Preis auf unserer Homepage freiraumgalerie.com bestellen und ich glaube, was spannend ist für Leute, dass es eben nicht nur alle Wandbilder beinhaltet, die wir in freiem Feld organisiert haben, sondern auch Interviews von internationalen Künstlerinnen und Künstlern beinhaltet, die ihren Ansatz und ihre verschiedenen Techniken beschreiben. Und es gibt auch wenige Texte dazu, wie eigentlich unser Ansatz der Stadtentwicklung in freiem Feld stattgefunden hat und motiviert hoffentlich alle, sich einen Farbeimer zu holen und die nächste Wand anzumalen.
So, wenn Sie jetzt mal nicht einen Farbeimer nehmen und Wände anmalen oder dieses vor allem organisieren, was ja Ihre Hauptaufgabe ist. Also, ja, was machen Sie eigentlich, wenn Sie mal nicht arbeiten oder gibt es Faulenzen für Sie überhaupt nicht mehr?
Also es ist schon so, dass unser Arbeitsbereich so vielfältig ist und sich so stark mit unseren privaten Interessen auch vermischt, dass es zumindest für mich jetzt ab und zu gar nicht mehr ganz klar zu unterscheiden ist, sondern ich dann während meiner Arbeit oder auch durch Gespräche wie jetzt unseres hier schon wieder Inspiration oder Ansatzpunkte habe, die ich dann später in meiner Freizeit auf jeden Fall noch aufarbeite oder nachgucke.
Und gibt es einen Ort, wo Sie gerne nochmal was zur Hand nehmen würden? Wo Sie denken, der hat es wirklich nötig? Na, ich merke schon, es gibt die nicht. Sie sind glücklich offenbar in Halle in freiem Felde.
Wir freuen uns auf jede Herausforderung. Es gibt die bestimmt, aber jeder Ort hat halt so seine genauen Charakteristiken und darauf muss man mit den Wandbildern noch irgendwie eingehen.
Okay, Henrik von Busse, ganz herzlichen Dank und Danilo Halle zugeschaltet waren die beiden aus dem Studio in Halle. Genießen Sie alle den 1. Mai, ich tue es.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Klaus Pukatzki.